Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Es ist schon ein paar Tage her, dass ich die letzte News-Ausgabe veröffentlicht habe. Zwischendrin gab es ja schon mal die erste Folge zu Olympia. Und deswegen haben sich so einige Themen und Neuigkeiten angesammelt. Wir werden einen Rekord haben, wir werden mal wieder einen kontroversen Hit haben. Es gibt die Stars, Rookies und auch Hattricks des Januars 2026. Wir haben die Stadium Series gehabt, wir haben positive und negative Neuigkeiten von Herrn Dreisaitl. Wir haben einen Trade eines absoluten Superstars und vielleicht noch das ein oder andere mehr. Wir beginnen mal chronologisch mit dem Vertrag, der am 28. Januar unterschrieben wurde. Und zwar ist das von Ben Sherratt gewesen bei den Detroit Red Wings. Ein Vertrag über 3 Jahre, 3,85 Millionen pro Saison sind das. Und Sherratt ist ja jemand bei den Detroit Red Wings, der da in der Verteidigung im Moment hier im zweiten Verteidigerpaar gelistet ist, zusammen mit Axel Sandin Pellecker. Ja, ich würde sagen, zweite oder dritte Verteidigerpaar, dafür sind knapp unter 4 Millionen in Ordnung. Er ist jetzt jemand, der auch nicht mehr zu den Jüngsten gehört. Vertragsalter, also es wäre erst ab nächster Saison, wenn ich das richtig gesehen habe. Genau, also sein Vertrag läuft noch bis zum Sommer natürlich und dann ab der nächsten Saison, da ist er 34 Jahre alt. Ja, 3 Jahre, das ist okay, ist nicht die große Summe. Ist natürlich so, wenn man sich jetzt die Verteidiger der Detroit Red Wings anschaut, dann werden irgendwann dort auch größere Summen aufgerufen. Also Simon Edvinsson, dessen Vertrag läuft jetzt im Sommer aus, ist dann natürlich Restricted Free Agent. In ein paar Jahren ist es dann auch eben Axel Sandin Pellecker. Also die Red Wings versuchen da, glaube ich, auch so ein bisschen das zu überbrücken mit Sherratt als Veteran dazu. Zu eben dann einem Seider, der die klare Nummer 1 ist und den anderen Jüngeren drumherum. Die Sendung wird am Anfang zumindest relativ geprägt von den Detroit Red Wings, denn die nächste Neuigkeit, die kam dann ein paar Tage später und die Nachricht, die betraf natürlich, muss man sagen, Patrick Kane. Das war schon länger erwartet worden. Er näherte sich langsam der Bestmarke von Mike Modano, hatte ich ja in der letzten Folge erwähnt, dass er gleichgezogen ist. Und dann war es so in der Partie gegen die Washington Capitals mit einem Assist eben für Ben Sherratt. Runde Nummer da, was die Namen heute betrifft und die News. Da hat er seinen 1375. Punkt gesammelt und ist damit eben jetzt alleiniger Rekordhalter. Mike Modano hat tatsächlich diesen Rekord über 18 Jahre gehalten. Also im November 2007, da hat er den Rekord übernommen von Phil Housley. Joe Mullen war derjenige, der den Rekord vorhielt. Reed Larson, Tommy Williams, Cecil Dillon, Billy Birch und der erste war Harry Mummery, der ihn gehalten hat. Also die meisten davon tatsächlich in dem Fall dann Cecil Dillon, der 33 Jahre diesen Rekord gehalten hat, als höchstscorender amerikanischer Spieler. Wenn wir uns die Zahlen anschauen bei Nummer 1 Picks, dann ist da im Moment Patrick Kane auf Position 6 tatsächlich. Ganz, ganz vorne, was die Nummer 1 Picks angeht, ist Sidney Crosby, dahinter Mario Lemieux, dann Alex Ovechkin, Joe Thornton und Dale Hawerchuk und dann kommt Patrick Kane, der den anderen Nummer 1 Pick Mike Modano überholt hat und Patrick Kane ist auch auf Position 6, was das Scoring betrifft bei einer Original 6 Franchise. Zumindest ist es ja so, dass er nur für Original 6 Franchises gespielt hat mit Chicago, dann zwischendrin die New York Rangers und jetzt die letzten Jahre die Detroit Red Wings. Also Ja, Glückwunsch an Kane, natürlich historisch, dass er das eben entsprechend auch geschafft hat. Und man muss ja auch sagen, zwischendrin war die Frage, ob er überhaupt nochmal wieder zurückkommt. Hat er ja auch da lange Zeit mit Verletzungen zu tun, war ja dann, meine ich, bevor er zu den Rangers ging, dann eben entsprechend auch ja, verletzt gewesen, dann getradet worden. Das lief nicht so in New York, wie sie sich das, glaube ich, alle vorgestellt haben. Und vorher und auch danach gab es immer mal wieder so ein bisschen Fragezeichen, jetzt die letzten Jahre. Allerdings bei den Detroit Red Wings, ich mache mir auch nochmal seine Statistiken auf, lief das ganz gut, was natürlich nicht heißen soll, dass er so scored wie zu seinen besten Zeiten. 106, 110 Punkte gab es mal, 92, das waren schon seine besten Jahre, aber ich fand die 59 in 72 im letzten Jahr ganz okay. Im Moment sind es 32 in 43, wenn wir mal kurz schauen, wie viele das dann hochgerechnet werden, 45 in 61 Partien. Auch das ist ja okay, wenn man eben dann auch bedenkt, dass er 37 Jahre alt ist. Dann finde ich, sind die Zahlen da an der Stelle durchaus akzeptabel. Dann gab es am 31.01. mal wieder einen Hit und es war mal wieder Tom Wilson, der da im Mittelpunkt stand. Und ich muss sagen, ich habe jetzt ganz ehrlich an dieser Stelle keine große Lust, da eine lange Nummer draus zu machen. Tom Wilson hat einen Hit gefahren gegen Logan Stankoven von den Carolina Hurricanes. Für mich war das ein Dirty Hit, für mich war das ein Head Contact. Stankoven fährt mit einem anderen Gegenspieler quasi hinter dem Tor lang, hinterm eigenen Tor lang. Wilson kommt als dritter Spieler rein. Stankoven sieht ihn auch nicht richtig, kommt von der Seite. Wilson trifft ihn meiner Meinung nach, also ich würde sagen, primär am Kopf. Man kann vielleicht noch argumentieren, dass er zuerst noch den Körper trifft. Wilson zieht den Ellbogen hoch, ist ein klarer Kopftreffer für mich. Ist auch eben etwas, wo man, ja, der Gegner in der Vulnerable Position ist und vollkommen überflüssig für mich. Kurze Zeit später fällt ein Tor für die Washington Capitals. Auch wieder eine Szene, die natürlich das Spiel beeinflusst. Ja, wie gesagt, ich muss sagen, für mich ist der Hit suspendable. Wilson ist ein Repeat Offender und wenn man halbwegs normale Regeln hätte in der NHL, dann würde er 20 oder mehr Spiele jetzt aussetzen. Jetzt fragt ihr euch, na, wieso der Hit an sich war jetzt ja nicht der brutalste aller. Das ist richtig, aber Wilson ist ein Repeat Offender. Ich weiß gar nicht mehr, wie oft er gesperrt war. Das letzte Mal waren es, glaube ich, waren es nicht letztes Mal 20 Spiele und es wurde auf 14 reduziert, irgendwie sowas, oder es war das vorletzte Mal, ich weiß es nicht mehr. Er hat schon so viele Sperren. Ich finde es genial, wie er die Saison spielt. Ich finde es auch genial, dass er sich zu jemandem entwickelt hat, der viele Punkte macht aktuell, der Topscorer bei den Capitals ist, der so ein bisschen da auch die Lücken füllt, die Pierre-Luc Dubois zum Beispiel gerissen hat, übrigens wieder zurückgekommen jetzt letzte Nacht. Aber trotzdem muss man ja sagen, das ändert ja nichts an der Tatsache, dass er eben oft auch die Grenzen überschreitet und in dem Fall hat er die Grenze für mich überschritten und ja, da muss ich einfach sagen, das ist ein Hit, das ist eine Spieldauer, das ist eine Sperre und wie gesagt, nicht aufgrund des Hits alleine, sondern aufgrund der Historie vorher wären das für mich mindestens 20 Spiele Sperre. Er hat gar nichts bekommen. Es gibt natürlich auch wie immer bei der NHL im Prinzip keine Mitteilung dazu, warum das jetzt kein Suspendable Hit war. Wir hatten übrigens ja die Woche vorher die Szene mit Brian Rust, der nichts ist. Also der ist kein Repeat Offender. Das ist die erste Sperre in seiner Karriere. Der bekommt gleich 3 Spiele. Wie gesagt, nicht, dass ich jetzt kritisieren will, dass Brian Rust die 3 Spiele bekommen hat. Aber der Maßstab ist ja schon einer, der keine Vorstrafen hat. Der bekommt bei so einem Hit 3 Spiele. Dann kommt Tom Wilson ein paar Tage später, der hat eine ganz, ganz lange Akte und bekommt nichts. So, und das ist das Problem, was ich mit dem Department of Player Safety habe. Da werden sie mir sicherlich aufgrund des Videos erklären können, wenn sie das denn wollen, dass das dann doch nicht late war, dass es doch nicht hoch war, dass es nicht gegen den Kopf war und so weiter und so fort. Wenn man den Sport besser machen will, wenn man das gesünder machen möchte für alle Beteiligten, dann muss man diese Hits rausnehmen. Das machen sie nicht. Warten wir mal ab, wann der Nächste deswegen, unter anderem deswegen, seine Karriere mal wieder beenden muss. Dann endete der Januar und der Januar endete ja, mit ein paar bemerkenswerten News, beziehungsweise auch mit Rookies und Stars. Und wir fangen mal mit dem Rookie an. Jugend zuerst. Fraser Minton ist der NHL-Rookie des Monats Januar gewesen von den Boston Bruins. Und das ist einer der Spieler, die auch Marco Sturm zum Beispiel letztens in einem Call erwähnt hat. Ich habe dann ihn gefragt, Sturm, welche Spieler ihn denn selber überrascht hätten. Also er kommt ja mit einer gewissen Erwartungshaltung und auch mit Informationen über die Spieler eben nach Boston. Und jetzt ist 2/3 der Saison rum. Und was sind denn Spieler, die ihn überrascht haben? Wer hat vielleicht besser performt, als er das gedacht hätte? Und unter anderem hat er eben die Jungen genannt. Und Fraser Minton gehört mit dazu. Der hatte 14 Punkte, 8 Tore dabei in 14 Partien. Die Boston Bruins sind weiterhin überraschend gut drauf, finde ich. Und dementsprechend dann eben auch da die verdiente Auszeichnung für Minton. Ist so gewesen, dass er sicherlich ganz knapp die Nase vorn hatte. Ich habe es erwähnt, 14 Punkte, 8 Tore. Es gab auch einen Spieler mit 14 Punkten, tatsächlich in 13 Spielen. Das war von den Capitals Justin Sodiv. Dann Bennett Senecki von den Anaheim Ducks. Der hatte auch 13 Punkte in 14 Spielen. Matthew Schaefer hat weiter gut gescored. Ivan Demidov hat auch gut Punkte beigetragen. Und Jakub Dobisch hatte einen perfekten Monat, zumindest was seine Siege betrifft. Also da gab es jede Menge Kandidaten. Sie haben jetzt Minton rausgenommen. Da versucht ja die Liga auch immer so ein bisschen zu verhindern, dass dann mehrere Male hintereinander, wenn es nicht ganz eindeutig ist, ein Spieler dann diese Auszeichnung bekommt. Von daher kann ich nachvollziehen, dass man Minton genommen hat. Und in dem Fall dann auch Glückwunsch an ihn. Dann gab es die 3 Stars des Monats bei den, in Anführungsstrichen, Erwachsenen, also nicht die Rookies. Star Nummer 3, Evan Bouchard von den Edmonton Oilers. Der hatte die 4th meisten Punkte im Monat, 23 in 15 Spielen. Nur nochmal dran erinnert, er ist Verteidiger, 8 Tore hat er gehabt. Ein Hattrick war, meine ich, mit dabei. Genau, sein erster Hattrick. Und ja, er war der 4. Verteidiger in der Geschichte der Liga mit 3 Toren und 3 Vorlagen in einem Spiel. Bobby Orr unter anderem hat das 3-mal geschafft. Also da auch, finde ich, verdient die Auszeichnung für ihn als 3. Star. Dann Thematik Boston Bruins. David Pastrnak, der 2. Star des Monats Januar. Der hatte die 2. meisten Vorlagen und 20 Stück und 25 Punkte in 14 Spielen. Also auch einen sehr, sehr guten Monat. Und ich finde, er hat sich so ein bisschen gewandelt. War ja vorher so ein bisschen klassisch eher der Sniper, auch mal 60 Tore. Und jetzt ist er im Moment ein Spieler, der auch die anderen eben mit einbindet. Und die profitieren natürlich von dem Platz, den er vielleicht dann kreiert für sie, weil die Verteidigung abfällt, weil die Verteidigung mehr auf Pastrnak achtet. Im Moment hat er natürlich auch Mitspieler, eben speziell wieder bei den Jungen, wie Minton zum Beispiel, die dann seine Pässe auch verwerten können. Deswegen auch da, finde ich, eine gute Auszeichnung in dem Monat. Und dann der erste, ja, auf einem absoluten Heater unterwegs, aktuell Nikita Kucherov. Der hatte 22 Vorlagen, 31 Punkte in 13 Partien, also mehr als 3 pro Partie im Durchschnitt. Das ist schon extrem stark. Und ja, er kommt so langsam ran vorne, auch beim Scoring, was jetzt insgesamt das Rennen um die Art Ross Trophy auch betrifft. Er ist jetzt auf Position Nummer 3. 91 Punkte aktuell zum Break. McKinnon auf 2 mit 93. Der hat ein paar Spiele weniger, zumindest als McDavid auf 1 mit 96. Aber Kucherov, der hat richtig, richtig aufgeholt. Und wenn man sich sein Game-Log anguckt aus den letzten Wochen, da sind 5 Punkte mit dabei, da sind 4 Punkte mit dabei im Januar. Und die letzten 3 Spiele tatsächlich jetzt im Februar, da hatten sie 3 Partien bisher, die Tampa Bay, der Tampa Bay Lightning 4 und jetzt zum Schluss nur einen Punkt. Aber 4 hatte er unter anderem auch im NHL Outdoor Game in der Stadium Series wieder gegen die Boston Bruins. Also heute viele Themen, die sich überschneiden. Auf jeden Fall Kucherov Star des Monats. Und dann gehen wir gleich mal rein in diese Stadium Series. Und die Stadium Series, die war ja vielleicht das beste Outdoor-Game bisher in der Geschichte der NHL. Da wird in Nordamerika drüber diskutiert und es ist natürlich so, dass man sagen muss, allein schon der Spielverlauf ist etwas, was dann an der Stelle vielleicht dafür sprechen könnte. Wir hatten eine Führung nach 11 Sekunden, das früheste Tor in der Geschichte der Outdoor Games durch Brandon Hagel. Dann 5 Tore hintereinander über 2 Drittel verteilt. Eine 5:1 Führung nach Hälfte des Spiels für die Boston Bruins. Da sah es so aus, als ob die ja über die Lightning-Spieler drüber wegrollen, so ungefähr. Und dann hatten wir eine Strafe nach 10:28 und ein Powerplay-Tor für Tampa Bay. Und ja, das war dann die Initialzündung für die Aufholjagd. Sie haben 3 Tore aufgeholt im zweiten Drittel, dann ausgeglichen im letzten Spielabschnitt und nachher dann im Shootout gewonnen. Jack Günzel mit dem Tor, mit dem einzigen im Penaltyschießen nachher. Und es war so, das war ein Spiel, was nicht nur von den Toren ereignisreich war, sondern wir hatten auch einen Goalie-Fight zwischen Andrei Vasilevskiy und Jeremy Swayman. Und das ist auch ganz interessant gewesen. Die Torhüter, die gehen ja nicht auf die Strafbank. Und das heißt also, Jeremy Swayman hat das Kunststück hinbekommen. Das ist eigentlich auch eine gute Trivia-Question. Er hat eine Strafe bekommen wegen des Fights mit Andrei Vasilevskiy. Und während die Strafe lief, weil er ja dann weiterhin im Tor war, hat er noch eine Strafe bekommen, weil er den Puck nämlich über die Umrandung geschossen hat, also Delay of Game. Ich glaube, das ist auch etwas, was ja im Grunde von den Regeln her unmöglich ist, dass ein Spieler, während er auf der Strafbank sitzt, eine Strafe für etwas auf dem Eis bekommt, dass man auf der Strafbank sitzt und dann vielleicht von da nochmal was reinruft oder so und dann eben einen Misconduct bekommt. Das geht ja noch, auch für die Skater, aber dass du eben eine Strafe bekommst und dann nochmal etwas, was mit einem Vergehen auf dem Eis zu tun hat, das ist schwer möglich für normale Spieler, also für die Skater. Und ja, dementsprechend da auch viel, viel Historisches. Es war richtig schön aufgebaut von der NHL, auch mit dem Lineup. Ich hatte ja auch schon in der letzten Folge ein bisschen drüber gesprochen, dass das so ein bisschen war wie so eine Piratenkarte, das Team. Dann die beiden Teams kamen, einmal die Lightning-Spieler als Buccaneers, die Boston Bruins kamen als Patriots, eben dann auch an die NFL-Playoffs angelehnt. John Cooper kam als Scarface im Scarface-Outfit, auch das war ja sehr, sehr cool. Dann auch bei den Temperaturen, muss übrigens eins dazu sagen, die NHL musste das Eis für dieses Outdoor-Spiel in Florida, und jetzt kommt's, aufwärmen. Warum das? Weil das Eis einen bestimmten Temperaturbereich haben muss. Und wenn das Eis zu kalt ist, dann könnte es großflächig Risse geben, die dann natürlich gefährlich sind für die Spieler, wenn sie drüber fahren, wenn da vielleicht was rausbricht. Und da die Kältewelle in Florida und im Süden der USA so groß war, dass eben die Temperaturen viel niedriger waren, als sie das erwartet haben, musste das Eis auf eine gewisse Temperatur hochgebracht werden. Das ist auch schon erstaunlich, aber wenn ihr euch das mal anschaut, gibt es ja auch bei Instagram und so, also da fallen die Leguane teilweise von den Bäumen, weil es so kalt ist und die eben als Kaltblüter sich nicht wärmen können, dann kann man sich schon mal vorstellen, wie die Temperaturen dann eben entsprechend auch dort in Florida waren. Ein Punkt noch hatte ich bei NHL gelesen. Da hatte jemand die Frage gestellt, naja, also warum mussten wir denn jetzt in kurzer Zeit 2 Outdoor-Games haben? Hätten die nicht gegeneinander spielen können, Florida und Tampa Bay? Da gab es dann als Antwort, ich glaube von Dan Rosen war das von der NHL, naja, wieso, beide Franchises verdienen ja, dass sie ein Outdoor-Game haben. Ja, dem stimme ich schon zu, aber wäre es dann nicht cleverer gewesen zu sagen, also wisst ihr was, dann spielt halt dieses Jahr Florida zu Hause gegen Tampa Bay und nächstes Jahr sehen wir dann Tampa Bay bei einem Heimspiel gegen die Panthers. Also das hätte man ja durchaus einfach machen können und dann nicht die Rangers und die Bruins damit reinziehen. Nicht, dass ich jetzt das insgesamt schlecht fand. Also wir hatten mit Zibanejad ein Hattrick, historisches Spiel auch, was das Winter Classic betrifft, was ein Outdoor-Spiel betrifft. Der erste Hattrick im Winter Classic, die meisten Punkte in einem Outdoor-Spiel. Jetzt hatten wir dieses Spiel, wo ein 5:1 aufgeholt wird und wir eine Goalie-Schlägerei haben. Also es war schon viel geboten, aber trotzdem verstehe ich jetzt die Argumentation nicht, dass man sagt, naja, also das hätte jetzt aber wäre da eine Mannschaft benachteiligt, wenn sie jetzt nicht direkt auch in dem Jahr ein Outdoor-Game gehabt hätten. Man hätte ja direkt festlegen können, es gibt eben einen Rematch dann im nächsten Jahr. Tja, aber die Argumentation hat sich mir nicht so ganz erschlossen an der Stelle. Das also das zweite und dann auch letzte Outdoor-Game in diesem Jahr. Und dann endete der Januar, genau, der war natürlich zu Ende vor der Stadium Series und dieser Januar, der war historisch und zwar, weil es noch nie in der Geschichte der NHL so viele Hattricks gegeben hat, wie im Januar 2026. Tatsächlich gab es, wenn man das runterrechnet, an jedem Tag im Januar einen Hattrick. Das war nicht ganz so, es gab nicht an jedem Kalendertag einen Hattrick, aber es gab insgesamt 31 verteilt über den Monat. Es ging los mit direkt am 1. Januar. Zwei Hattricks, Dylan Gunther und Austin Matthews waren es, die das Jahr eingeläutet haben. Dann gab es von Zibanejad im Winter Classic den Hattrick. Es ging bis zum 6. Januar, da gab es jeden Tag einen Hattrick. Dann gab es einmal einen Tag Pause, Alexander Texier nochmal mit dem Hattrick. Ich will jetzt nicht alle durchgehen, auf jeden Fall gab es diese 31 Hattricks. Am 24. Januar gab es drei Stück. Bouchard, Caulfield und Marchment waren das. Mika Zibanejad ist der einzige Spieler, der zwei Hattricks beigetragen hat im Januar. Also auch das eine Besonderheit. Dann hatten wir tatsächlich zwischendurch 9 Tage hintereinander, wo es jeden Tag einen Hattrick gab. Das ist auch ein eingestellter NHL-Rekord. Ist jetzt kein neuer NHL-Rekord, das gab es schon mal, aber es ist zumindest mal ein eingestellter NHL-Rekord. Dann war es so, dass Marat Kusnedinov von den Bruins das einzige 4-Tore-Spiel hatte, also einen Pinch-Trick, nicht nur einen Hattrick, sondern nochmal eine Nummer mehr. Es gab insgesamt 4 Hattricks von Verteidigern. Es gab tatsächlich in der einen Phase 3 innerhalb von 4 Tagen und das hatte ich ja damals auch schon erwähnt, Bouchard und Ekholm haben es als erste Mannschaftskollegen geschafft, an 2 Tagen hintereinander als Verteidiger oder an 2 Spielen hintereinander als Verteidiger einen Hattrick zu erzielen. Und dann machen wir jetzt nochmal eine Trivia-Question. Es gab 2 Mannschaften, die hatten 3 Spieler, die einen Hattrick erzielt haben. Ein Team verrate ich euch. Das ist auch nicht so besonders schwer zu erraten. Wenn man die Namen Bouchard und Ekholm hört, dann kann man sich vielleicht denken, dass entweder McDavid oder Dreisaitl auch mal getroffen haben. In dem Fall war es McDavid. Das heißt also, an der Stelle waren es zumindest die Edmonton Oilers, die 3 Hattricks hatten. Und dann gibt es noch eine 2. Mannschaft. Da könnt ihr jetzt mal bis zum Ende der Sendung überlegen, welche Mannschaft denn 3 Spieler ebenfalls hatte, die einen Hattrick im Januar hatten. Es gab 3 Rookies, das kann ich auch noch verraten. Seneke, Pavel Regenda und Justin Sodiv, die haben auch jeweils einen Hattrick gehabt. Und ja, das so mal die Zahlen und Fakten rund um die Hattricks im Januar. Dann gab es positive Nachrichten erstmal von Leon Dreisaitl. Und zwar war der nominiert für die Wahl zum Fahnenträger für das deutsche Olympiateam und letzten Endes hat es dann auch funktioniert. Leon Dreisaitl und Katharina Schmidt, die Skispringerin, die sind die beiden, die für Deutschland dann heute Abend, glaube ich, am 6. Februar bei der Einlaufzeremonie, Eröffnungszeremonie für das deutsche Team die Fahne tragen werden. Finde ich super. Passt für mich natürlich auch von den Sportarten her. Wir hatten mal Dirk Nowitzki, wir hatten Dennis Schröder mit dabei, jetzt Leon Dreisaitl, der übrigens schon während des Calls, den wir mit ihm hatten, fand ich bemerkenswert emotional war, was das Thema betrifft. Da war es ja noch so, dass es offen war und jetzt, wenn man dann auch gesehen hat, er hat ja dann das Telefon in die Hand gedrückt bekommen, glaube ich, beziehungsweise wurde angerufen und hat das dann verkündet bekommen, da war er schon sehr emotional, also ich glaube, der freut sich richtig auf Olympia und eben entsprechend weiß, glaube ich, auch über seinen Vater, wie wichtig das ist und das ist natürlich nochmal eine Nummer, wo auch Eishockey von profitieren kann, muss man kurz was trinken, wo man dann eben auch Werbung machen kann, er wird präsenter, heute schauen viele Leute, glaube ich, zu, die sich nicht zwangsläufig für Eishockey interessieren bei so einer Eröffnungsfeier, also die Tatsache, dass da das Gesicht des deutschen Eishockeys vorne wegläuft, finde ich schon gut und könnte eine sehr gute Basis dann auch sein für die Olympischen Spiele, für die deutsche Mannschaft. Da übrigens die Side-Note, der Hinweis, die Folgen zu den weiteren Teams, ich habe jetzt die ersten vier Teams besprochen, die werden jetzt auch in den kommenden Tagen dann von mir aufgenommen. Da wollte ich jeweils immer dann zwei entsprechend abhandeln. Also ja, glaube, das ist dann eine ganz gute Sache. Damit kommen wir zum Blockbuster der Woche, in Anführungsstrichen, nämlich einem Trade, der sich, zumindest mal der Trade eines Spielers hatte sich angedeutet. Ihr erinnert euch dran, die New York Rangers hatten in Persona von Chris Drury mal wieder einen Brief an die Fans geschrieben, dass sie aufgrund der aktuellen Situation einen Retool einleiten wollen. Und dieser Retool, der beinhaltete dann auch die Information an Artemi Panarin, dass man mit ihm im Sommer den auslaufenden Vertrag nicht verlängern möchte. Und dementsprechend waren dann sofort die Spekulationen losgegangen, zu welchem Team Panarin denn kommen würde oder zu welchem er denn getauscht werden würde. Jetzt muss man dazu sagen, Artemi Panarin hatte eine No-Movement-Clause, eine volle, oder hat die immer noch im Prinzip. Ist ja theoretisch so, dass ein neues Team ihn auch nochmal tauschen könnte. Und auf Basis dieser konnte er nirgendwo ohne seine Zustimmung hingetauscht werden. Und die Gerüchteküche, die brodelte, und dann gab es für mich so ein paar Parameter, die sich so rauskristallisiert haben aus dem, was da berichtet wurde. Zum einen war es so, dass am Anfang gesagt wurde, naja, also wenn, dann möchte er natürlich zu einem Team, was eine realistische Chance auf den Titel hat. So, ich sag mal, da gibt es dann nicht so viele Mannschaften, also zumindest ein Team, was in den Playoffs ist und vielleicht mit ihm dann auch nochmal eine Nummer besser wird. Dann wurde irgendwann gesagt, naja, er würde auch dann als Grundvoraussetzung haben, dass der Vertrag verlängert wird, dass er einen neuen Vertrag bekommt. So war dann für mich auch noch verständlich, dass man sagt, okay, man handelt dann gleich eine Vertragsverlängerung für den Sommer raus. Und dann gab es aber die Gerüchte, dass gesagt wurde, okay, aber er hätte gerne 50 Millionen und das auf 5 Jahre verteilt, ungefähr. Jetzt kann man darüber diskutieren, ob es dann 4 oder 5 sind, aber 50 Millionen so als Vertragsvolumen, das waren so die Rahmenbedingungen. Und dann blieben erstmal für mich nicht mehr so viele Mannschaften übrig. Ich habe jetzt mal grob überschlagen, wären da als Kandidaten in Frage gekommen die Capitals, die Red Wings sind mit dabei, die Dallas Stars wären mit dabei und ja, vielleicht so das ein oder andere Team noch. Aber Tampa war noch ein Gerücht, Florida war ein Gerücht, weil er wohl gesagt hat, er würde gerne in den Bundesstaat Florida wechseln, was natürlich einmal vom Einkommen und vom Wetter her auch verständlich ist. Und das waren so die Namen und Teams, die so ein bisschen dann in der Schwebe waren. Und dann gab es aber vor 2 Tagen die Meldung, Panarin wurde getauscht und Panarin wurde getauscht zu den Los Angeles Kings. So, und jetzt muss ich sagen, direkt danach hatte ich so ein bisschen die Reaktion, Moment mal, das ist ein Trade, der wirkt für mich so, als ob es ein, ich habe es dann so ein bisschen als Lose-Lose-Trade bezeichnet. Denn Panarin wechselt zu den Los Angeles Kings und die New York Rangers, die bekommen Liam Greentree und einen Conditional Drittrunden-Pick. Der könnte sich zu einem Zweitrunden-Pick entwickeln, wenn die Los Angeles Kings eine Runde gewinnen. Und sollten sie noch eine Runde gewinnen, also ins Conference-Finale bekommen, dann würden sie noch einen Viertrunden-Pick zusätzlich erhalten. So, das heißt also aktuell ein Prospect, Liam Greentree und ein Drittrunden-Pick für Artemi Panarin. So, jetzt muss man ja sagen, Artemi Panarin ist ein Spieler, der seitdem er in New York ist, immer Topscorer war bei den New York Rangers, der 120 Punkte geschafft hat in einer Saison für die New York Rangers. Das sind die zweitmeisten, meine ich, in der Geschichte der Rangers hinter Jaromir Jagr, der ja auch mal eine kurze Zeit für die Blue Shirts aktiv war. Also historische Leistungen von ihm. 89 Punkte, 96 Punkte, 95 Punkte, 92 Punkte. Also viele, viele Punkte gesammelt hat in den Jahren, in denen er da war. Sie waren 2-mal im Conference-Final. Jetzt kann man natürlich überlegen, lag es jetzt an ihm, dass sie im Conference-Finale waren? Hat er in den Playoffs auch immer so gespielt, wie man das vielleicht erwarten würde? Für mich war es erst gefühlt so, dass ich gesagt habe, naja, also so ein richtiger Playoff-Performer ist er ja auch nicht. Aber wenn man sich die Zahlen anguckt, dann sind die auch ganz solide. Man muss ja auch immer beachten, Playoffs ist es jetzt nicht so, dass Spieler dann tendenziell mehr Punkte machen, sondern eher so ein Stück weit ein bisschen weniger. Auf jeden Fall sehr, sehr gute Zahlen. Einer, vielleicht in dem Zeitraum, sagen wir mal, einer der besten 10 Spieler in der NHL, wenn man jetzt Torhüter, Verteidiger mit dazu nimmt. Aber ich glaube, wenn man jetzt sagen würde, seit er bei den New York Rangers war, wenn man den Zeitrahmen zusammenfasst, seit 2019, dass Artemi Panarin da zu den 10 besten Spielern in der NHL gehörte, das kann man wohl sagen. So, und wenn man dann sieht, ein Prospect und ein Drittrundenpick davor, dann kann man natürlich erstmal sagen, also der Return ist schon mal richtig, richtig schlecht. So, das ist der erste Loose-Teil, den ich so gesehen habe. Natürlich muss man berücksichtigen, er hatte eine No-Movement-Clause. Also die Rangers konnten nichts machen ohne seine Zustimmung. Wenn sie ihn oder wenn er gesagt hätte, nö, ich will nicht zu den Kings, sucht mir einen anderen Verein und sie hätten keinen gefunden, dann wäre er halt nicht gewechselt. So, das ist Punkt 1. Punkt 2 ist natürlich, dass sie sich aber auch selber so ein bisschen ins Knie geschossen haben. Dadurch finde ich, dass sie dann frühzeitig gesagt haben, naja, wir machen jetzt ein Retool. Also diese Kommunikation bei den Rangers ist dann immer so, das hat ja vor ein paar Jahren schon mal funktioniert, als sie diesen offenen Brief geschickt haben. Das ging dann eineinhalb Jahre so ungefähr und dann war ja Panarin da. Das war ja gar nicht so gezielt, dass er dann gekommen ist. Und dann war dieser Rebuild damals schon wieder zu Ende. Und jetzt ist es so, jetzt haben sie gesagt, naja, wir würden gerne Retooling machen, Chris Drury. Die Frage ist aber, ob ich das denn so in der Form dann auch unbedingt offen verkünden muss. Jetzt kannst du natürlich mal sagen, ja, ehrlich sein ist auch gut, macht auch einen besseren Eindruck dann auch gegenüber zukünftigen Free Agents und so weiter, auch dass sie offen mit Panarin umgegangen sind. Auf der einen Seite, ja, auf der anderen Seite ist das natürlich ein Punkt, der noch weiterhin dazu geführt hat, dass sie sehr limitiert waren. Und jetzt kommt der Hauptkritikpunkt für mich an dem, was die New York Rangers gemacht haben. Dass Panarin gesagt hat, ich möchte zu den Los Angeles Kings und dass Ken Holland dann als General Manager der Kings sagt, so pass mal auf, Freunde, also mehr als ein Drittrunden-Pick und ein Prospect gebe ich euch nicht, das ist ja legitim. Aber der Zeitpunkt, den konnten die New York Rangers ja selbst bestimmen. Also sie hätten ja auch sagen können, pass mal auf, dann tauschen wir dich halt jetzt nicht. Dann tauschen wir dich nicht vorm Olympic Break, dann geben wir dir nicht die 2,5 Wochen, um ein Haus, eine Wohnung in Los Angeles zu finden. Wir geben dir nicht die Zeit, um dich dort mit deinen Mitspielern ein bisschen einzuspielen, um am Training teilzunehmen, mit denen, die nicht bei Olympia sind. Die ganze Zeit geben wir denen nicht. Wir warten jetzt. Wir warten bis 2 Tage vor der Trade Deadline. Und dann machen wir das Ganze. Und ob dann Panarin seine Meinung geändert hätte oder nicht, weiß man nicht. Aber die Chance wäre ja da gewesen. Vielleicht hätten dann auch ein paar andere Teams was machen können. Wie gesagt, gab ja auch Gerüchte um andere Mannschaften. Vielleicht hätten die sagen können, okay, Mensch, wir unterhalten uns doch nochmal mit dem Camp von Panarin. Der zweite, dritte, vierte Anruf beim Agenten. Ah, Mensch, wir können dir aber doch, wir geben dir jetzt doch einen 4-Jahres-Vertrag. Wir können dir nicht 50 geben, aber 45 Millionen. Vielleicht wäre das eine Möglichkeit gewesen. Das heißt, sie hätten plötzlich 2 oder 3 oder mehr Teams noch drin gehabt in diesem Pool, wo Panarin dann gesagt hätte, okay, komm, ah, Dallas, Texas hat auch warmes Wetter und vielleicht will ich dann doch mit dahin. Oder eben, keine Ahnung, vielleicht auch Carolina ist auch nett und die geben mir viel Geld und 4 Jahre, 5 Jahre Vertragssicherheit und so weiter und so weiter. Also heißt, diese ganzen Variablen drumherum, die haben die Rangers selber rausgenommen. Argumentation von den Rangers ist natürlich, aus Sicht der Rangers ist natürlich auch so ein bisschen, naja, jetzt haben wir zumindest mal die Baustelle abgehackt, jetzt können wir uns um die anderen kümmern, vielleicht um Schneider, vielleicht um Trocheck, dass wir die tauschen. Alles verständlich, aber man kann sich nicht hinstellen und sagen, das war das Maximum, was möglich war, wenn man den Zeitpunkt selbst bestimmt und sich dann doch wieder so unter Druck setzen lässt. Das ist für meine Meinung nach ein Fehler gewesen von Chris Drury und von den New York Rangers. Und da muss man ganz klar sagen, es wäre für mich zumindest mehr möglich gewesen. Ob dann am Ende auch mehr bei rausgekommen wäre, okay, das lassen wir mal offen. Aber sie haben sich da so ein bisschen selber limitiert und müssen dann am Ende mit diesem Ertrag dann auch leben. Liam Greenshee übrigens, guter Prospect, relativ groß, ich glaube 1,93, 1,91, je nachdem, wo man guckt. Um offensiver Spieler kann sich gut entwickeln. Also ist jetzt nicht so, dass das No-Name-Player ist. Aber trotzdem, wie gesagt, für einen der besten 10 Spieler in den letzten Jahren in der NHL ist das natürlich sehr wenig, was da zurückgekommen ist. Die andere Seite, das sind die Los Angeles Kings. Und wie gesagt, dann an dem Abend in der ersten Reaktion habe ich wirklich gedacht, okay, warum jetzt die Kings? Die sind eine Mannschaft, die sind aktuell außerhalb der Playoffs. Die sind eine Mannschaft, die in den letzten 4 Jahren immer gegen die Edmonton Oilers verloren hat. Und eine Mannschaft, die auch mit Anze Kopitar jetzt jemanden hat, einen älteren Spieler, der rausbricht. Das heißt, der fehlt ihnen dann im nächsten Jahr. da ist es dann so, dass sie ja nicht eben entsprechend diesen Veteranen haben als Center, einen guten defensiven Spieler, dass sie einfach eine Mannschaft sind, wo ich sage, da war jetzt Artemi Panarin nicht das fehlende Puzzlestück. Also wenn man jetzt zum Beispiel Dallas nimmt, da weißt du, letzten 3 Jahre Western Conference Final, die sind erfolgreich, da macht sie Panarin gleich nochmal eine Nummer besser und wieder zu einem Favoriten oder vielleicht dem Favoriten dann im Westen, jetzt mal als Beispiel gewählt. Geht dann nach Florida, geht dann nach Tampa, sind die auch wesentlich besser und die Wahrscheinlichkeit, in Anführungsstrichen, Florida komme ich vielleicht gleich noch zu, dass die anderen Mannschaften eher weiterkommen in den Playoffs, ist natürlich wesentlich höher, finde ich, als bei den Los Angeles Kings. So, das war erstmal meine erste Einschätzung und ja, eben so ein bisschen, was wollen die denn mit ihm? Ne, dann nochmal die Komponente dazu. Erst hieß es, er will nur für 4 oder 5 Jahre unterschreiben, er braucht die 50 Millionen an Vertragsvolumen. Dann hat Artemi Panarin unterschrieben bei den Los Angeles Kings, aber eben nicht für die Dauer und auch nicht für die Summe, sondern am Ende für 2 Jahre hat er unterschrieben und zwar für 11 Millionen pro Jahr. Also 22 Millionen an Volumen und nur 2 Jahre an Laufzeit. Machte für mich dann auch nicht wirklich Sinn. Und das war dann der Punkt, wo ich irgendwie gesagt habe, naja, das sind ja alles irgendwie Verlierer bei der Geschichte. Das Team, was ihn abgibt, bekommt einen geringen Gegenwert. Die Mannschaft, die ihn aufnimmt, die ist kein Titelkandidat. Und er bekommt weder die Laufzeit noch die Geldmenge, die er gerne gehabt hätte. So, aber ist ja manchmal ganz gut, wenn man vielleicht nicht direkt in der Emotion was aufnimmt und dann einschätzt, sondern auch mal so ein bisschen drüber schläft, analysiert und schaut, was denn wirklich da in dem Fall dann die Fakten sind. Und die Los Angeles Kings sind eine Mannschaft, die aktuell, ich mache mir einmal die Standings auf hier, die Wildcard Standings auch auf, die aktuell nicht auf einem Playoff-Platz platziert sind. Sie sind im Moment 3 Punkte hinter dem 2. Wildcard-Platz. Den haben die Anaheim Ducks in der eigenen Division, in der Pacific Division. Allerdings muss man auch sagen, dass die Seattle Kraken, die auch in der Division sind, genauso 63 Punkte haben, also auch 3 Punkte vor den Los Angeles Kings sind. Das heißt, sie sind im Prinzip 3 Punkte hinter einem sicheren Playoff-Platz. Wenn man dann sieht, dass die Edmonton Oilers auch nur 64 Punkte haben und dazu 2 Spiele mehr, dann könnte man jetzt sagen, naja, ich weiß jetzt nicht, wie die Spiele sind und wie die Tiebreaker sind, aber gewinnen die Kings diese beiden Spiele, die sie Rückstand haben, dann hätten sie die gleiche Punktzahl wie die Edmonton Oilers bei 58 Partien und wären vielleicht sogar schon zumindest mal auf der gleichen Ebene wie die Oilers. So, das heißt also, die Wahrscheinlichkeit, dass sie in die Playoffs kommen, ist gar nicht so gering. Wenn man dann noch sieht, dass es auch nur 8 Punkte und auch wieder 1 Spiel weniger auf die Position 1 in der Pacific sind, auf die Vegas Golden Knights, dann ist auch das ein Punkt, wo ich argumentieren kann, okay, das ist eine Mannschaft, die eher in die Playoffs kommen kann, als zum Beispiel, jetzt gehe ich nochmal zurück, die Florida Panthers, die zwar die letzten beiden Jahre einen Stanley Cup gewonnen haben, die aber im Moment 8 Zähler Rückstand haben auf einen Playoff-Rang und dazwischen liegen 5 andere Teams. Und das ist natürlich immer so ein bisschen ein gefährliches Zeichen. Die Wahrscheinlichkeit, diese 5 Teams alle zu überholen, ist nicht so hoch wie in dem Fall dann ein einziges Team, was die Los Angeles Kings abfangen müssen. Also da ist die Einschätzung schon so, dass das positiver ist, dieses Bild für Los Angeles. Was ich aber auch sagen muss, ist, selbst wenn sie jetzt diese anderen Mannschaften überholen sollten, was sagt denn das aus? Sagt das was aus darüber, dass die Los Angeles Kings ein Titelkandidat sind, dass sie auf einer Ebene sind mit den besten Teams der Liga? Oder sagt das vielleicht aus, dass die Pacific Division in dieser Saison die schlechteste Division der Liga ist? Vielleicht nicht, was die Teams ganz unten betrifft, aber einfach, was den Durchschnitt insgesamt betrifft, denn die Golden Knights spielen nicht wirklich gut. Die Edmonton Oilers spielen aktuell mal wieder richtig schlecht. Die letzten 3 verloren. 5-5 in den letzten 10. Leon Dreiseitel hatte nach der positiven Media-Session, wobei insgesamt war sie nicht so ganz positiv, ich habe nämlich auch noch eine andere Frage gestellt, hat er dann jetzt nach der letzten Partie, nach der Niederlage, einen richtigen Rant losgelassen. Und zwar im Prinzip gegen alle, gegen das Defensivverhalten, gegen sich selbst, gegen die Torhüter. Er hatte schon, ich hatte ihm die Frage gestellt, was denn fehlt. Also sie hatten ja 2-9 gegen die Avs verloren. Sie hatten dann vor kurzem 3-7 gegen Minnesota verloren. Und meine Frage war, was ihnen denn fehlt, vor allem im Hinblick auf die Mannschaften in der Central Division, gegen die sie ja deutlich verloren haben. Und dann kam als Antwort, und das hat er ja dann in der Media-Session in der Kabine nach der letzten Niederlage auch gesagt, also in Calgary hat er das dann auch gesagt, es fehlt die Konstanz. Sie haben, glaube ich, 3 Spiele hintereinander gewonnen, das war so das Maximum, meine ich, was er auch gesagt hat. Und ansonsten fehlt ihnen die Konstanz, dass sie mal konstant eine richtige Serie starten, wie das auch in den letzten Jahren der Fall war. Da gab es ja, ich glaube, 16 Spiele waren es ja mal, die sie hintereinander punktet oder gewonnen haben sogar. Also man hatte immer das Gefühl, die Oilers können irgendwann diesen Schalter umstellen und dann gewinnen sie halt mal 10, 11, von mir aus auch 16 Spiele hintereinander, sind sicher in den Playoffs, haben dann vielleicht auch noch Heimrecht in der ersten Runde und es ist gar keine Gefahr da. Und diesen Schalter, den sehe ich im Moment nicht bei den Oilers. So, dann hast du, wenn wir jetzt zurückkommen zur Pacific, auf Position 3, hast du im Prinzip punktgleich die Seattle Kraken und die Anaheim Ducks. Also Seattle, ja, bei aller Liebe, aber ganz ehrlich, da steht ein Torverhältnis von -3. Da steht ein Torverhältnis von -10 bei den Anaheim Ducks. Und das ist übrigens für mich vielleicht der beste Indikator dafür, wie schlecht diese Division eigentlich ist. Die Knights haben +12, die Oilers haben +4. Alle anderen Teams der Pacific Division haben ein negatives Torverhältnis. Das gibt es ansonsten in keiner Division. Selbst im Osten, wo es ja, das ist sehr ausgeglichen. Die Detroit Red Wings sind so ein bisschen eine Ausnahme. Die haben im Moment -1 Tor als Torverhältnis. Die haben allerdings eine gute Abwehr auch entsprechend mit dazu. Und die sind die Ausnahme in der Eastern Conference. Ansonsten haben die alle vorne auch ein positives Torverhältnis. Zwar nicht so hoch, aber trotzdem ist das mit da. Und die Pacific ist eben wirklich da sehr eindeutig nicht so gut wie die anderen Divisions. Trotzdem werden sie mindestens 3 Teams stellen, vielleicht sogar 4 oder 5 Teams in den Playoffs, was auch daran liegt, dass natürlich dann auch die starken Teams zum Beispiel eben entsprechend in der Central Punkte holen und die Mannschaften darunter eben nicht mehr so viele Zähler. Also die Kings können davon profitieren, dass sie in einer schlechten Division sind. Sie können vielleicht auch davon profitieren, je nachdem wie es läuft, dass sie sogar Heimrecht haben könnten und vielleicht auch eine erste Runde gewinnen können. Wobei, ganz ehrlich, selbst mit Panarin sehe ich sie nicht besser als die Edmonton Oilers. Also, da muss ich echt sagen, das ist für mich sehr, sehr schwer, auch teilweise dann auch mit den Verletzungen. Kemper war ja auch verletzt zwischendurch. Natürlich ist Artemi Panarin jemand, der ihnen hilft, der zum Beispiel einem, je nachdem mit wem er dann in der Reihe spielt, der einem Kevin Fiala helfen kann, der einem Adrian Kempe vielleicht helfen kann. Er ist ja im Prinzip, also er ist ja Flügelspieler, aber er ist schon jemand, der auch sehr gut das Spiel macht und seine Teamkollegen mit einbindet. Er ist aber auch jemand, der hat ja auch schon fast 50 Tore jetzt gemacht als Ranger, also auch da hat viele, viele Qualitäten an Artemi Panarin. Nochmal, ne, Top-10-Spieler. Aber trotzdem, Ich finde einfach, keine Ahnung, es ist so ein Gefühl, es passt einfach nicht, es passt für mich nicht. Ja, also ne, im Nachhinein jetzt verglichen nochmal mit meinem Lose-Lose-Trade, nee, die Kings sind schon Gewinner, wenn du so einen Spieler bekommst und dafür dann auch so wenig abgeben musst, habe ich dann an dem Abend auch nicht so richtig realisiert noch, dass es natürlich kein hoher Preis ist, ne? Wenn du jetzt sagst, das ist ein schlechter Ertrag für die Rangers, dann ist es natürlich wenig, was sie bezahlen mussten aus Sicht der Los Angeles Kings, dadurch natürlich dann eben entsprechend positiv. Und ja, dann ist es kein Lose-Lose-Trade, wenn man die beiden Parteien betrachtet. Trotzdem irgendwie insgesamt passt es für mich nicht. Was ich aber auch sagen muss, der Trade hat insoweit Verlierer außerhalb dieser beiden natürlich wieder Mannschaften wie zum Beispiel die Hurricanes, wenn sie denn mit dabei waren, wie zum Beispiel die Capitals, wenn sie denn auch mit dabei waren und Angebote abgegeben haben. Auch die anderen Teams, wenn Dallas zum Beispiel ein Interessent war, die eben Artemi Panarin nicht bekommen haben. Auf der anderen Seite sind Mannschaften Gewinner, die sich Panarin nicht leisten konnten, für mich. Also jetzt kannst du sagen, naja, für Tampa Bay wäre es schon cool gewesen, wenn er da ist. Ja, auf der anderen Seite, es hat ihn kein Konkurrent aus dem Osten bekommen. Das macht den Osten schon mal schwächer, weil ein sehr guter Spieler aus der Eastern Conference rübergewandert ist in den Westen. Es hat ihn vor allem kein direkter Konkurrent bekommen. Die Panthers vielleicht zum Beispiel. Wie gesagt, habe ich erwähnt, die müssen ja erstmal in die Playoffs reinkommen. Und das macht zum Beispiel den Trade jetzt für Tampa Bay, glaube ich, okay. Auch zum Beispiel muss man ja sagen, aus Sicht der Avalanche, vielleicht auch aus Sicht der Minnesota Wild, dass Dallas ihn nicht bekommen hat, würde eben entsprechend Dallas zu einem wesentlich gefährlicheren Team machen, finde ich, weil er auch nochmal eine etwas andere Komponente reinbringt als zum Beispiel einen Ranternen, ist ja nicht ganz so physisch jetzt, finde ich dann auch, wie Bikodan, Artemi Panarin, der ist ja auch eher so ein bisschen, sag ich mal, Finesse-Spieler, auch, macht auch viel mit dem Puck. Und deswegen die Teams vielleicht ein Gewinner, die befürchten mussten, dass Panarin zu einem ihrer Konkurrenten geht. Also ne, auch das wieder eine Situation, wo du sagen musst, es profitieren auch Teams dadurch, dass er zu Los Angeles hingegangen ist. Also ja, an der Stelle für mich, wie gesagt, überraschend, dass sie ihn für so wenig zu diesem Zeitpunkt abgegeben haben. Ne, das ist so für mich das Fazit insgesamt. Auf der anderen Seite, zumindest ist jetzt da die Spekulation beendet und wir haben jetzt nicht noch entsprechend andere Teams, wo man dann wieder wochenlang die Gerüchte hat bis zur Trade-Deadline. Das also meine Einschätzung zum Artemi Panarin-Trade und ja, da überlege ich, ob ich jetzt noch irgendwelche Sachen an Neuigkeiten vergessen habe. Da gilt wie immer, erstmal natürlich, wenn ihr zum Beispiel Fans der Red Wings seid, sagt mir eure Meinung zu Patrick Kane. Wenn ihr Fans der Kings seid oder der New York Rangers, sagt mir eure Meinung, wie ihr diesen Trade fandet. Sehr, sehr gerne unter den Kontaktmöglichkeiten einfach dann auch im Outro mit reinhören. Da natürlich nochmal der Hinweis, auch gerne unterstützen den Podcast. Entsprechend gibt es da mehrere Möglichkeiten, wie ihr das Ganze machen könnt. Ich würde jetzt einfach nur nochmal eine Neuigkeit mit rein oder zwei Neuigkeiten mit reinbinden. Einmal Jonathan Huberdeau, der muss sich einer Hüft-OP unterziehen von den Calgary Flames, fällt damit für den Rest der Saison aus, ist für ihn natürlich schlecht, auf der anderen Seite für die Flames insoweit gut, obwohl sie jetzt ja gegen Edmonton gewonnen haben, weil sie dadurch wahrscheinlich schlechter spielen. Warum ist das gut? Weil sie dann wahrscheinlich bessere Chancen haben auf ein Draftpick. Achso, ja, und die Neuigkeit habe ich natürlich noch vergessen, kommen wir gleich noch zu. Also für die Flames, ja, in der Saison, wo sie eh nicht in die Playoffs kommen werden, ist das dann nicht so schlimm, wenn dann eben auch entsprechend ein Spieler länger fehlt. Vorhin hatte ich schon erwähnt, bei den Washington Capitals wieder mit dabei Pierre-Luc Dubois, der ihnen einen richtigen Boost geben kann. Also das glaube ich schon, dass er nochmal jetzt den Capitals auch helfen kann, denn die sind auch außerhalb der Playoffs und entsprechend laufen sie Gefahr, dass sie da an der Stelle vielleicht eben als beste Mannschaft der Vorsaison in der Eastern Conference die Playoffs verpassen. Also das wäre schon sensationell, wenn das beste Team der Eastern Conference nicht in die Playoffs kommen würde, plus die Mannschaft, die im Finale war und dann auch den Stanley Cup gewonnen hat mit den Florida Panthers. Das wären schon ungewöhnliche zwei Jahre dann vom Verlauf her. Ja, und dann kommen wir zu, ich will nicht sagen ungewöhnlichen, sondern eher zu erschreckenden und dann auch schockierenden Neuigkeiten. Und zwar ist es so, dass Gavin McKenna, der, je nachdem, wo man im Prospect-Ranking schaut, ich sag jetzt mal, meistens auf den ersten drei Plätzen platziert war oder noch platziert ist für den NHL-Draft im Juni, der wird angeklagt, beziehungsweise hat eine Anzeige, wenn ich es richtig verstanden habe, wegen schwerer Körperverletzung. Und zwar hat er nach einem Spiel seiner Universität, der Penn State University, wohl nach einem Barbesuch eine Interaktion gehabt mit jemand anderem und soll da einen 21-Jährigen zweimal ins Gesicht geschlagen haben. Der soll einen Kieferbruch haben und eben schwer verletzt worden sein von McKenna. Da gibt es ja einen Bericht und entsprechend wohl auch Videoaufnahmen von den Kameras, von den Überwachungskameras, den öffentlichen drumherum. Und es droht ihm eine Haftstrafe und, ja gut, wobei das wohl, glaube ich, nicht so schwer wiegt, eine Geldstrafe. Und das ist natürlich etwas, was seine Karriere gefährdet und was auch die Planungen der NHL-Teams gefährdet, die ihn draften wollen. Also natürlich an der Stelle erstmal vorneweg dem Verletzten, wie auch immer das passiert ist, gute Besserung. Das ist, glaube ich, so das Wichtigste. Aber ansonsten sind das natürlich Neuigkeiten, die erstmal die Karriere von Gavin McKenna beeinflussen können. Auch das ist sehr, sehr traurig, denn ein 18-Jähriger, der noch seine ganze Zukunft vor sich hat, da in so einer Situation zu sehen, wo es aktuell jedenfalls, also ist natürlich noch kein Gerichtsurteil und so weiter, ne, und es gilt die Unschuldsvermutung, aber es deutet schon sehr viel darauf hin, dass er zumindest dort einen großen Fehler gemacht hat. Und das ist klar, man darf immer nicht vergessen, das sind 18-Jährige, der hat gespielt, sie haben verloren, meine ich, glaube ich, nach Verlängerung oder zumindest die Partie verloren, dann war er in der Bar. Vielleicht auch, wobei das dürfte eigentlich nicht sein, aber ich sag mal, da könnten ja auch Getränke im Spiel gewesen sein. Und dann hast du vielleicht auch jemanden, der dich blöd anpöbelt. Und natürlich kann man sagen und muss man auch sagen, da darfst du nicht so reagieren. Auf der anderen Seite sind es 18-Jährige und ich glaube, dass wir alle mal jung waren, vielleicht einige von euch auch sogar, noch 18 oder jünger sind, und dann kann man natürlich sagen, man trifft nicht immer die besten Entscheidungen. Und in dem Fall war es, hoffe ich, für ihn jetzt erstmal, nur persönlich für ihn, keine Entscheidung, die den Rest seines Lebens beeinflussen wird. Und er kann nicht den Weg einschlagen, den er ohne diese Szene hätte einschlagen können. Also da kann ich nur hoffen, dass sich das Ganze für alle Beteiligten, auch für den, vor allem für den Verletzten natürlich, zum Guten entwickelt. Aber das waren sehr unschöne Neuigkeiten jetzt auch in den letzten Tagen dort. Und dann schulde ich euch noch die Antwort auf die Trivia-Question. Und die Antwort auf die Trivia-Question: Das zweite Team, was im historischen Hattrick-Januar 2026 zwei Spieler hatte, die drei oder mehr Hattricks geschossen haben, das waren, und natürlich sind wir da alle drauf gekommen, die Buffalo Sabres. Tage Thompson am 15. Januar, Rasmus Dahlin am 27. Januar und Alex Tuck am 29. Januar waren die drei Spieler der Sabres, die drei Tore in einem Spiel erzielt haben im Januar, und damit waren die dann eben die zweite Mannschaft neben den Edmonton Oilers, die drei Spieler mit einem Hattrick im Januar hatten. Ja, also historisch, und die Sabres weiterhin auch gut drauf, dick im Playoff-Rennen, das ist ja auch sehr, sehr positiv. Die werden eben eine Mannschaft, die von den Schwächen aktuell der Capitals und der Panthers profitieren könnte. Und so unschön das ist, einen Titelverteidiger nicht mit dabei zu haben vielleicht in den Playoffs, würde es mich natürlich extrem für Buffalo und vor allem für die treuen Fans dort freuen, wenn sie dann nach fast anderthalb Jahrzehnten mal wieder Playoffs erleben würden. Ja, damit war das eine Sendung mit sehr, sehr vielen Neuigkeiten aus verschiedensten Bereichen. Es gilt wie immer, gerne Feedback. Es gilt auch für die kommenden Sendungen in Richtung Olympia, gerne Fragen. Versucht da mein Bestes. Ihr habt das schon bei den anderen Teams gemerkt, da wo es dann neben die NHL geht, da ist nicht gerade meine Stärke, aber das ist eben auch ein Punkt, den ich ja auch des Öfteren anführe. Ansonsten gibt es jetzt keine Empfehlungen von mir für Spiele, denn die Spiele sind alle gelaufen in der NHL. Wir haben jetzt die Pause für Olympia 2026. Ich habe es erwähnt, Leon Dreisaitl als Fahnenträger. Also da lohnt es sich auch mal in die Eröffnungsfeier mit reinzuschauen. Und ansonsten bei den Damen ist das Turnier schon losgegangen. Leider hat die deutsche Mannschaft da die Auftaktpartie gegen Schweden verloren. Aber da gibt es ja auch noch weitere Möglichkeiten, um dann erfolgreich zu sein. So, und dann würde ich erstmal sagen, für heute sind wir dann auch knapp bei einer Stunde angelangt. Vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss. Gefällt dir der Sportpassion Podcast? Dann kannst du mich auf mehreren Wegen unterstützen. Abonniere den Podcast, bewerte den Podcast bei deiner Podcast-Plattform, teile die Links zur Sendung, und wenn du den Podcast sogar finanziell unterstützen möchtest, dann kannst du das auf zwei Wegen machen. Einmal über paypal.me/sportpassion.de, sportpassion.de ein Wort, oder wenn du sogar ein Abo abschließen möchtest und dauerhaft supporten möchtest, dann kannst du das über Steady machen. Der Link findet sich in den Shownotes zur Sendung. Vielen Dank für deine Unterstützung.